Willkommen zu Unconscious Bias Bekämpfen und Vermeiden. Sagen wir, der Turnout nicht nur erzielt, aber das ist mittlerweile gewöhnt, dass wir bei den Veranstaltungen das Interesse ein bisschen verhalten ist. Aber das Thema ist eigentlich total spannend und ich glaube auch, der Vortrag wird nicht zu langweilig werden. Vielleicht ganz kurz zu mir: Ich bin Sebastian Tillmann, ich bin vom Referat für Gleichstellung, Familienförderung und Diversity. Ich bin in so gesehen ein Konstanz und Text, dass ich hier promoviert habe. Ich bin auch vorher, habe ich Psychologie studiert und meine Erkenntnisse hier vom Boxen und Psychologie. Promoviert habe ich im Übrigen Politik und Verwaltung, das hat dann weniger Daten zu tun. Was möchte ich heute einmal zeigen? Die Konstanz möchte eigentlich eine inklusive Ökonomie werden. Inklusiv meint man nicht nur im Sinne von Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, sondern inklusiv bedeutet man alle Menschen, egal welche Merkmale sie mitbringen, egal ob das jetzt ein Arbeiterhintergrund ist, also First Generation Academic, oder ob das ein Migrationshintergrund ist, oder auch Beeinträchtigung, aber es soll alles letztendlich keine Rolle spielen, wir wollen ja eine Inklusion schaffen. Und die Uni hat ein paar Sachen identifiziert, die dabei helfen sollen. Und eine dieser Maßnahmen, die wir hier durchführen wollen, ist, wir wollen Unconscious Bias reduzieren. Deshalb dient dieser Vortrag hier, als erster Schritt, ein bisschen Awareness zu schaffen und dann noch ein bisschen zu vertiefen, was wir schon in der ersten Schritt tun. Und das ist auch das, was das erste Ziel ist, was ich heute gerne vermitteln will, so ein grundsätzliches Verständnis von Bias entwickeln. Also ein Verständnis davon, was sind Biases, wo kriegen die auch was man anliegt. Dann ein bisschen Bewusstsein schaffen, warum sollte es uns das interessieren, warum ist das ein Problem? Und ein paar erste Hinweise auf Lösungen möchte ich auch schon geben, allerdings werden wir da nur oberflächlich bleiben, weil in 45 Minuten können wir das Problem nicht lösen, sonst hätten wir es wahrscheinlich schon gelöst. Und der letzte Schritt ist dann eingeladen, da möchte ich dann auch zeigen, wo geht es denn weiter, was kann man miteinander machen. Jetzt vielleicht, bevor wir mit dem Thema Weisen gehen, kurz davor, was ist eigentlich der Lösung, weil darum dreht sich ja eigentlich. Inklusion bedeutet, wir wollen die Diversity der Universität erhöhen, wir wollen allen Personen Zugang schaffen. Und Diversity hier definiert, sind erstmal alle wahrnehmbaren Unterschiede zwischen Personen, die dazu führen können, dass eine Person eine andere Person als anders wahrnimmt. Das kann sowas sein wie Geschlecht, das kann Hautfarbe sein, das kann Akzent oder Dialekt sein, das kann die Kleidung sein, ne? Je nachdem, wo man hier reinläuft, wird man vielleicht als fremd angesehen. Und in Bezug auf eine Organisation ist die Frage, ist das Diversity quasi, wie viele Personen mit unterschiedlichen Merkmalen stellen, sind in dieser Organisation vorhanden? Ich habe das mal grafisch ein bisschen dargestellt mit verschiedenen Mustern herstellen. Und das wollen wir jetzt letztendlich erhöhen. Wir wollen die Diversity stärken, weil traditionell und auch historisch gewachsen der Zugang zur Hochschulbildung in Deutschland nicht immer so ganz egalitär war. Ne? Auch heute noch nicht ist dabei. Das ist natürlich die Uni da. Was hat jetzt Diversity eigentlich mit Bias zu tun? Und die Antwort ist Informationsverarbeitung. Wir Menschen haben eine Kapazität für Informationsverarbeitung, die ist sehr gut, sage ich mal, aber in jedem Moment fließen auf unsere Sinne Informationen ein, eine Datenmenge, die unser Gehirn nicht verarbeiten kann. Und das hat unser Gehirn sehr gut darin, Informationen auszublenden oder auch Lösungen zu finden, wie man damit umgehen kann. Die sehen wir den ganzen Tag. Und ihr seht sie vielleicht jetzt, weil ich euch gesagt habe, die Nase ist konsequent ausgeblendet den ganzen Tag. Die nehmen sie überhaupt nicht wahr. Die sind die Dürren ausgeblendet. Das heißt, unsere Fähigkeit, mit Informationen umzugehen, ist ziemlich limitiert. Und das bedeutet, wir müssen Heuristiken, um mit dieser Informationsflut fertig zu werden. Heuristiken sind quasi so Faustregeln. Faustregeln im Deutschen, Englisch, Rule of Thumbs. Das sind einfache Lösungen, die uns helfen, durch komplexe Entscheidungen möglichst schnell herbeizuführen und die im Großen und Ganzen auch sehr zuverlässig sind. Wir haben unser System anzugehen, funktionieren für den Großteil unseres Lebens wie Check. Das Problem ist aber, dass je nachdem, welche Informationen wir bekommen, zu sehen ist, wenn wir schlechte Informationen mit unserer Liste gefüttert, bekommen wir auch schlechte Ergebnisse aus Garbage in, Garbage out. Das heißt, wir sind sehr anfällig darauf, Informationen zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Und ich will diesen Prozess mit Heuristik und diesen Shortcuts jetzt gar nicht groß verteufeln. Das ist adaptiv, das ist wahrscheinlich evolutionär geprägt. Das ist einer unserer Vorteile, dass wir diese Shortcuts letztendlich treffen können. Weil ansonsten, man müsste sich mal vorstellen, man steht in der Mensa und möchte sich entscheiden, was man dann zum Mittagessen will. Und die meisten von uns, diejenigen, die vorher die schon intensiv studiert haben und die auch wissen, dass sie wollen, stehen vielleicht vor der Menükarte. Und wenn jetzt ein rationaler Mensch alles genau überlegen würde, dann müsste man ja jede einzelne Mahlzeit erstmal so wirklich durchrechnen. So, was ist der Ernährungswert, welche Beilagen sind dabei, was ist hier der Value for Money, also wie gut ist der Wert im Vergleich zu meinen Ausgaben, was habe ich heute schon gegessen, wie sieht es später aus, etc. Das machen die wenigsten von uns, die meisten, die sind das aufgeführt haben, aus einer Schiene. Oder was ihr nicht so gut ist. Und das sind auch die Statistiken, die meistens sehr gut funktionieren. Und diese koppeln an, da hat das hier ein Dual Processing System für Informationsverarbeitung haben. Das basiert ein bisschen hier auf deiner Karte, das möchte ich aber jetzt hier nicht übermäßig betonen. Aber einfach haben wir zwei Systeme, mit denen wir Informationen verarbeiten. Das eine ist das schnelle System, das ist sehr automatisch, das basiert auf diesen Heuristiken, das basiert auf erlernten Verhaltensmustern, also beim Autofahren zum Beispiel läuft das zum größten Teil über das schnelle System, da müssen wir nicht mehr mit entsprechenden Erfahrungen darüber nachdenken, sondern wir wissen, wenn es geht, und die Regeln kennen wir auswendig, vor allem in einer Übung. Und das sind aber auch stereotypische Karten, um diesem schnellen System entscheiden zu können. Das langsame System ist das gründliche, das berechnende System. Und das ist, wenn ihr zum Beispiel an einem Text sitzt und ihr schreibt irgendwas und müsst das integrieren oder hier gerade an einer Stelle in irgendwelchen statistischen Sachen sitzt und müsst irgendwas berechnen und es ist kompliziert, es funktioniert nicht so richtig, man muss sehr konzentriert nachschauen, was passiert. Das ist das gründliche langsame System. Und das ist aber sehr anstrengend. Das können die meisten Menschen nicht allzu lange machen. Und deshalb lassen wir uns bei vielen Dingen unterschneiden. Und beide werden von Weißen beeinflusst und die treten immer dann auf, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Auf der linken Seite kommt eine Information rein und hinten soll eine Entscheidung rauskommen. Das System 1 übernimmt fast alle unsere Entscheidungen und sagt, ja, dann machen wir XYZ. Das ist das schnelle System. Das basiert aber, wie ich gesagt habe, auf sogenannten Automatic Mindware, also automatischen Prozessen, die sich wiederum stützen auf Stereotypes, Prejudices, also Vorurteile und diese Biases und Risiken. Und werden da sehr stark herangezogen, um die Entscheidung zu treffen. Da sind auch persönliche Vorlieben drin, also gerade beim Mittagessen kommen sehr stark persönliche Vorlieben herein. Da kommen auch gewisse Erfahrungswerte, was die Mensa angeht, rein. Vielleicht ist das Steak Kroatien nicht so toll, vielleicht hatte ich das schon mal und das fällt dann von der Liste runter, je nachdem. Und die ganzen Mittelfeld, wo die Information reinkommt, wird das so auf mich zu. Ich muss entscheiden, machen, wechsle ich die Straßenseite oder nicht. Wie gesagt, abends, spät, unter dem Hochrahmen. Und dann können wir auf diese Informationsprozesse zurückgreifen und sagen, ja, die Person ist etwas größer, dürfte wahrscheinlich ein Mann sein, die Person hat einen Hoodie an, das finde ich ein bisschen merkwürdig, vielleicht wechsle ich die Straßenseite. Das ist dann passiert auf dem Stereotyp an der Stelle. Die Entscheidung wird getroffen und ich ziehe das dann durch. Was wir eigentlich ganz oft wollen, vor allem um Diskriminierung zu verhindern, ist, dass unser System 2 da aktiv wird. Und das System 2 wird immer dann aktiv, wenn uns etwas auffällt, wo wir sagen, Moment, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Da muss ich mal hinterfragen, bin ich jetzt eigentlich auf diesen Impuls gekommen, etwas zu tun? Warum wollte ich jetzt die Straßenseite wechseln? Warum wollte ich das Sachsen-Quarz-Kreis heißen? Ne? Das sind die Dinge, die man dann hinterfragen muss. Und was das System 2 machen kann, ist quasi ein Override. Wo das System 2 sagt, ich ziehe die Entscheidung an mich, ich möchte es nochmal überdenken. Wir verlassen uns nicht so sehr auf diese Unterelemente, Stereotype, Vorurteile, Heuristik, sondern überdenken das nochmal gründlich. Und was das System 2 dann machen kann, ist tatsächlich ein Simulationsverfahren anstoßen. Oder ich denke mal verschiedene Optionen durch, ich überlege mal, wie könnte es in verschiedenen Szenarien sein und ich überlege dann, was ich nachher mache. Und das führt dann wieder zu der Entscheidung. Und letztendlich laufen wir im Großteil des Lebens mit dem System 1 durchs Leben und System 2 fällt eher selten auf. Und wir wollen aber eigentlich das System 2 erst öfter aufführen an der Stelle. Worauf wir uns jetzt noch ein bisschen fokussieren, sind diese Biases und Heuristics. Aber nur mal zur Erklärung, warum spielen die überhaupt eine Rolle darin, wie wir mit Menschen umgehen? Und die Antwort ist, wir haben gewisse Stereotype gelernt, wir haben gewisse Vorurteile, die wir alle in irgendeiner Form geben, die wir auch sozial gelernt haben. Und wir haben Biases, die dazu führen, dass wir dann Personen gegebenenfalls ungünstiger behandeln, aus der Gründen an dem Morgen. Was ist jetzt Bias? Bias wirkt man so in den Raum und Bias ist in aller Munde, zumindest bei uns. Und es gibt eigentlich zwei Definitionen, die sich da. Also es gibt mehr als zwei Definitionen, aber die zwei, die hier relevant sind, wo wir unterscheiden wollen, ist diese erste. Und das bezeichnet eine bestimmte Bevorzugung einer bestimmten Gruppe oder eine Benachteiligung einer anderen Gruppe. Wenn ihr schon mal von dem Gender Bias gehört habt, der ist ja relativ bekannt. Gender Bias fällt in diese erste Kategorie. Da wird im Regelfall ein Geschlecht gegenüber dem anderen bevorzugt. in der Regel Männer und weniger Frauen. Ja, bei Berufungsverfahren, bei Stellen, Ausschreibungen, in der Politik, in Parteien etc. Das ist der eine Bias. Das ist letztendlich nur Bevorzugung, Benachteiligung bestimmter Gruppen. Und der andere Bias ist eine Beschränkung der menschlichen Informationsverarbeitung, das klingt ein bisschen technisch, ist auch so, die zu Fehlern führen kann. Und wir beschäftigen uns hier in erster Linie damit, weil, wenn wir von unconscious bias reden, ist das meistens in unserem Sinne dieser hier, das sind Informationsverarbeitungsfehler, die dazu führen, dass wir eine bestimmte Person nicht so gut behandeln. Während das hier ist gegebenenfalls kausal ein Resultat. Das heißt, hier behandeln wir Menschen aufgrund von Entscheidungsfehlern falsch und das führt dann dazu, dass eine bestimmte Gruppe benachteiligt wird. Außerdem, diese Vorurteile und Bevorzugung, Benachteiligung bestimmter Gruppen ist meistens den Leuten relativ bewusst. Also wenn man die Leute fragt, gegen sie Vorurteile gegenüber Frauen in bestimmten Positionen und die Leute sind in der Motivation, ehrlich zu sein, dann sagen die das auch. Die Tatsache, dass jemand unbewusst im großen Stil rassistische oder sexistische Positionen hält, ist eine schwierige Position, das gibt meiner Meinung nach die Wissenschaft so nicht her. Das heißt, wir reden jetzt in ersten Schritt hier über diese Beschränkungen der Informationsverarbeitung und die Probleme, die hier auftreten, übertragen sich dann in der Form von einem Gender Bias. So, was gibt es da? Ich habe mal ein paar mitgebracht in diesem kleinen Bäumchen hier. Es gibt Wahrnehmungsbiases, die stelle ich hier in erster Linie vor, um das Problem ein bisschen zu illustrieren, weil dann kann man sehen. Es gibt Informationsverarbeitungsbiases, Gedächtnisbiases, Sozialbiases, Entscheidungsfindungsbiases und auch Macht spielt da eine gewisse Rolle. Genau, auch hier nochmal vorhin, diese Biases sind meistens adaptiv und sind eigentlich relativ hilfreich für uns. Aber man muss sich mal vor Augen führen, als wir viele von diesen Prozessen entwickelt haben, evolutionär, haben wir in sehr kleinen Gruppen gelebt. Und saßen sicherlich nicht an der Universität zusammen und mussten die wissenschaftlichen Paper aller Leute lesen, um zu entscheiden, ob wir eine Professur kriegen oder nicht. Dafür sind wir evolutionär nicht gut vorbereitet, muss man mal ganz klar sagen. Fangen wir mal mit den Wahrnehmungsbiases an. Die meisten von uns denken ja, dass unsere Sinne relativ zuverlässig sind. Dass wir die Realität um uns herum relativ akkurat wahrnehmen können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge richten. Und das stimmt auch zum größten Teil. Aber es gibt so ein paar Effekte, die wir nicht so gut wahrnehmen können oder die uns ein bisschen vortäuschen. Wenn ihr dieses Bild anguckt, seht ihr da Bewegung? Besonders wenn von einem Punkt zum nächsten Punkt. Immer so ein bisschen die Frage, ob der Beamer das auch darstellen kann, aber meistens hat es. Das ist ein schönes Bild, da ist keine Bewegung drin. Die Bewegung erzeuge ich bei euch im Gehirn, also nicht ich, sondern der Professor. Sehr bekannter amerikanischer Professor, der sehr viele von diesen Grafiken erstellt, um halt die Limits unserer visuellen Informationsverarbeitung zu erkunden. Ich habe da ein schönes Beispiel. Also hier ist da keine Bewegung drin, die täuscht unsere Gehirnmuskulatur. Auch hier gegebenenfalls ein evolutionärer Prozess. Es ist sinnvoll, eine Schlange zu sehen, wo eine ist, als keine Schlange zu sehen, wo eine ist. Also wie wir uns hier überreagieren, und vielleicht wird man von der Schlange nicht gewissen. Anderes Beispiel ist das hier. Schaut mal auf den grünen Punkt, so also 10, 20 Sekunden, und wenn irgendwas passiert, einfach mal rausrufen. Es passiert nichts. Oder? Ist das passiert? Ja. Die gelben Punkte verschwinden. Das ist jetzt wie bei dem Original Jurassic Park. Der T-Rex, der jagt nach Bewegung. Wir bevorzugen auch Bewegung, wenn es darum geht, Dinge, die wir mit Aufmerksamkeit versehen wollen. Auch das total sinnvoll, ne, wenn wir jetzt mal in einem anderen Kontext überlegen, Bewegung zu bevorzugen. Und unser Gehirn ist dann so weit, dass sagt: Hey, da ist ein grüner Punkt in der Mitte, der liegt, da ist ein blaues Gitter dahinter, das dreht sich. Da ist Bewegung, da muss ich meine Aufmerksamkeit drauf nehmen. Dann blendet das Gehirn gezielt die gelben Punkte aus. Nicht immer alle gleichzeitig und ne, nicht die ganze Zeit, die tauchen auch wieder auf. Aber das ist ein sehr schöner Effekt davon zu illustrieren, wenn unser Gehirn einfach sagt: Irrelevant, dann weg. Und das hat man sonst nicht so. Jetzt habe ich noch ein letztes Beispiel. Das ist auch wieder von dem Taschenprofessor. Welche Farbe hat die Cola? Ich kann es fragen. Rot höre ich vor. Sieht jemand was anderes als rot? Ich glaube, alle sehen rot, ne? Da ist kein Rot drin in diesem Bild. Je näher man ranzoomt, sieht man, dass das Bild nur aus verschiedenen Farben von hellblau, türkis und schwarzen Linien besteht. Und die schwarzen Linien durch die Kombination mit dem hellblau erzeugen die Illusion von Rot. Also hier kein Rot drin, sieht aber ziemlich rot aus. Auch hier ist das Gehirn in der Interpretation durch verschiedene Sachen erstmal ein bisschen getäuscht. Jetzt muss man nicht sagen, das sind Beispiele, die jetzt so in der Natur jetzt nicht so wahnsinnig oft vorkommen, dass dann nur da große steht, die rot ist, aber nicht wirklich rot ist. Also solche Bugs im System haben wir jetzt nicht. Aber das zeigt nun mal auch, dass unsere Informationsverarbeitung beginnt ja immer mit der Aufnahme der Information. Und da haben wir schon gewisse Schwachstellen und die übertragen sich dann aber auch auf andere Prozesse, wenn wir mit den Informationen innerhalb unseres Gehirns umgehen. Und die gucken wir uns dann jetzt in den Bereich der kognitiven Basis. Und davon, oh, das kann man auch gut sehen hier, davon gibt es etwa 180 Biases, die mittlerweile in der Literatur identifiziert wurden. Die sind hier in diesem wunderbaren Beispiel auf Wikipedia zu sehen, ich finde das eine extrem gute Darstellung. Die gehen wir jetzt nicht alle durch, ne, sondern nur ein paar davon. Und man muss auch ganz klar sagen, dass natürlich wie viel in der psychologischen Literatur muss man bei jedem Bias immer noch mal googeln, ob die Replikation im Wesentlichen Bias nicht irgendwie hat. Weil da sind ja einige Paper, hat sich herausgestellt, dass die Forschung nicht wiederholt werden konnte, die Ergebnisse waren nicht gleich. Das habe ich aber auch bei denen, die ich jetzt vorstelle, was gemacht habe, also bei den Ergebnissen bin ich zuversichtlich, dass das Ganze funktioniert. Und der wahrscheinlich wichtigste Bias, der uns hier beeinflusst, ist der Bestätigungsfehler oder Inconfirmation Bias. Von dem habt ihr vielleicht mal gehört, der ist auch relativ gut bekannt. Und der beschreibt quasi eine Tendenz, die wir als Menschen haben, Informationen zu suchen und zu bevorzugen, die unser Bild bestätigen von der Welt. Das bedeutet sowohl bei der Suche als auch bei der Interpretation, als auch wenn wir uns später nochmal daran erinnern, was wir eigentlich gesucht haben, bevorzugen wir diese Informationen, die im Einklang mit unserer vorgefassten Meinung stehen. In diesem sehr netten Comic ist sicherlich auch schon mal einigen passiert. Wenn der erste Treffer genau das ist, was wir haben wollen, ist die Suche zu Ende. Ja, ich habe ja gefunden, was ich gesucht habe. Das ist Bestätigung für mein Bild. Und seht auch im Wissenschaftler, oh, ich habe zwei Studien gefunden, die mein Bild bestätigen. Cool, dann wird es wohl so sein. Ja, vielleicht gibt es aber 15 Studien, die das Gegenteil behaupten, ne? Weil oft Studien ja nicht einheitlich sind. Der ist sehr, sehr weit verbreitet über den Menschen weiß. Und tritt zum Beispiel auch auf, wenn wir einen Eindruck über eine gewisse Person gewonnen haben. Nehmen wir mal an, es geht um ein Berufungsverfahren oder es geht um ein Einstellungsverfahren oder es geht um eine Hausarbeit, die man bewerten soll. Und wir haben schon dieses Bild von einer Person, dann suche ich vielleicht gezielt nochmal Informationen, die dieses Bild weiter bestätigen. Wenn die Hausarbeit die Person vorher vielleicht nicht so gut war, dann suche ich nochmal Informationen, die das bestätigen, die man dann schlecht vermutet. Dann haben wir noch eine Verfügbarkeitsheuristik. Leicht verfügbar oder leicht verfügbare Änderungen beeinflussen die Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen. Das ist, wenn man Leute fragt, wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie über Flugzeugabschluss nicht reden kommen? Das frage ich jetzt nicht, weil ich die Zahl tatsächlich nicht gekauft habe. Aber Leute tendieren dazu, diese Zahl massiv zu überschätzen. Da fliegen, wenn man Tote pro Kilometer anguckt, oder in der Statistik, ist eine der sichersten Fortbewegungsformen, weil Flugzeugsturz nicht noch hat. Aber Leute überschätzen das ganz massiv. Warum? Weil, wenn so ein Flieger vom Himmel fällt, ist immer ganz präsent in den Medien, ist und wird überall weitergetreten. Und deshalb überschätzen wir solche Dinge. Wir unterschätzen, wie oft Menschen zum Beispiel an Herzinfarkten oder an Nachfolgeerkrankungen von Rauchen oder Übergewicht sterben und denken aber, ja, Leute sterben an viel mehr Autounfällen. Autounfälle sind groß, sind bombastisch, werden in den Medien berichtet, zumindest lokal gesehen, in der Großteil unseres Falles auch national gesehen. Das heißt, wir überschätzen das. Dabei sind die Autounfälle in Deutschland 2.500 Tote pro Jahr. Also, das ist verschwinden die Regeln im Vergleich dazu, was die Verbrennung von Kohle dieses Jahr hinhaft. Ne? Also das unterschätzt man an der Stelle. Das ist so die Kognitionweise, wie die Information. Aber auch unser Gedächtnis ist eigentlich relativ unzuverlässig. Das heißt, unser Gedächtnis ist nicht wie eine Kamera, so wie die da hinten steht und jetzt aufzeichnet. Wir können dieses Video immer wieder neu angucken von dem Erlebnis, das wir haben. Sondern unser Gedächtnis ist extrem flexibel und wandelbar. Wir können unser Gedächtnis beeinflussen und auch andere können unser Gedächtnis beeinflussen. Wenn andere Personen mir etwas erzählen von einem Ereignis, das vor vielen Jahren war, dann verändert das mein eigenes Gedächtnis an dieses Ereignis, meine eigene Erinnerung. Und wir haben auch eine Tendenz dazu, diese nachträgliche Begründungstendenz, unser Gedächtnis nachträglich noch mal zu modifizieren, damit wir mit einer Entscheidung, die wir getroffen haben, besonders zufrieden sind. Also wenn wir, sei es, wir kaufen ein Auto, wir entscheiden uns für einen Studiengang, wir entscheiden uns, wann die Klausur geschrieben werden soll, ne? Versuchen jetzt bei Massensprechen, alle Fälle mit drin sind. Wenn wir die Entscheidung mal getroffen haben, dann begründen wir nachhaltig, warum das die richtige Entscheidung war. Das machen wir unter anderem durch die falsche Zuweisung. Das heißt, wir überlegen uns nochmal Details, die wir eigentlich vorher nicht bedacht haben. Die Klausur gibt ja einen richtig guten Tag für mich. Das war vielleicht bei der eigentlichen Entscheidung gar nicht relevant, aber nachträglich denken Sie, naja, eigentlich war das doch ein guter Tag für uns. Wir verzerren die Fakten, wir verzerren die Erinnerung und wir vergessen auch selektiv Informationen über die Alternative. Also wenn man zwischen zwei Optionen entscheiden muss, hat sich für Option A entschieden, dann vergisst man auch positive Dinge, die auch Option B zu getroffen haben. Nur damit die eigene Entscheidung dann wirklich so nie die beste war. Ne? Da gibt es gar keinen Zweifel, das war der Weg für mich. Und das haben wir rückwirkend bei fast allen unseren Entscheidungen. Und das geht auch einher mit der selbstwertigen Konzerne. Das ist auch nochmal so eine Tendenz, die wir haben, dass wir Entscheidungen rückwirkend so begründen, dass wir in guten Licht dastehen. Dann kann man sagen, ja, ich habe die Hausarbeit nicht rechtzeitig abgegeben, aber ich hatte gute Gründe und die anderen Sachen waren so wichtig, ich konnte das gar nicht abgeben. Und wir spielen uns unser eigenes Selbstbild noch ein positives Licht, was aber dazu dient, natürlich den Selbstwertgefühl zu erhalten. Wenn wir uns jedes Mal bei jeder Entscheidung kritisch hinterfragen würden, kennen wir jetzt gar nichts. Auch da ist so ein Hobbistik drin, sagen, ja, war schon die beste Entscheidung, die wir jedes treffen können, weiter. Und es gibt natürlich noch eine Tendenz zur Selbstüberschätzung. Wenn man Menschen fragt, sind sie überdurchschnittlich, sagen die meisten ja. Und das ist statistisch unmöglich. Ne? Die meisten von uns sind irgendwo um den Mittelwert rum und ganz viele von uns sind auch unterdurchschnittlich, je nachdem, welche Aspekte man sich anguckt. Aber niemand möchte unterdurchschnittlich sein, das heißt, wir sagen, oh ja, wir sind eigentlich alle überdurchschnittlich und wir sind. Genau. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Das war jetzt alles weiß, die treffen nur in einem Gehirn zu. Wenn wir jetzt mehrere Gehirne in einen Raum setzen, Entscheidungsfindung in der Gruppe, dann treten noch soziale Bias auf. Und dann wird es nochmal so ein bisschen ganz besonders an der Stelle. Da auf der einen Seite haben wir eine falsche Wahl. Wenn Personen in einer Gruppe diskutieren, dann tendieren die einzelnen Mitglieder der Gruppe zu überschätzen, wie sehr die Gruppe im Einklang ist. Also denken wir mal, ja, wir sind eigentlich einer Meinung, müssen eigentlich hinkommen, aber die Leute separat befragt, plötzlich aus jemanden gehen weit mit auseinander. Und das kann insofern problematisch sein, das ist ja auch so, was die soziale Erwünschtheit gibt. Und das dann so eine Meinung, eine abweichende Meinung der Gruppe gut zu tun, ist dann sehr schwierig. Besonders, wenn man dann noch Statushierarchien drin hat. Also wenn man jetzt unsere Universitätsgremien anguckt, da haben wir Studierende, da haben wir Mitarbeiter, da haben wir ProfessorInnen drin, da haben wir das Rektorat noch möglicherweise drin. Da sind ganz viele Statusunterschiede drin. Und dann ist es natürlich für jemanden, für Studierende, nicht so einfach zu sagen, ja, also was Sie da gerade gesagt haben, complete disagree, diplomatisch zu formulieren, wir sehen das komplett anders. Das ist eine Entscheidung, die schwieriger ist, durch diese falsche Beeinkunft und durch so Social Desirability Biases. Ziehen wir noch diesen In-Group-Bias. Man bevorzugt Menschen der eigenen Gruppe. Und was jetzt die eigene Gruppe ist, ist super flexibel. Da reicht es schon, wenn man Leute in den Raum packt, wenn man auch in der Ecke hätte man es machen können, gibt der einen Gruppe ein blaues T-Shirt und der anderen Gruppe ein rotes T-Shirt und lässt die in einem fiktiven Spiel gegeneinander antreten. Dann mögen sich die Leute nachher, wenn sie die T-Shirts wieder ausziehen, mögen sich die Leute in der jeweiligen Gruppe mehr als die der anderen Gruppe. Also man kann so ein Gruppengefühl auch sehr einfach künstlich herstellen. Und das sieht man im wirklichen Leben ganz oft, wenn es zum Beispiel wieder sehr direkt geht. Man erkennt quasi eine Ähnlichkeit zu einer Person allein schon direkt, wenn man aus der gleichen Region kommt. Wenn dann jemand kein Schwäbisch oder Altar kommuniziert, weiß man schon, ja, okay, gehört entweder zu meiner oder nicht zu meiner Gruppe, je nachdem, wie man sich da positionieren möchte. Und das ist auch ein Effekt, den wir bei, gut, das hat sich jetzt gerade erledigt, aber bei Fußball sieht man das immer ganz gut, dass man regionale Vereine hat und alle sind Fans ihres Vereins und können sich untereinander gegebenenfalls nicht so gut leiden und dann alle paar Jahre tut man sich zusammen, zieht ein anderes Trikot an und dann sind wir alle in einer Form, eine höhere Identität, wo das quasi geschaffen wird. Und nebenbei kann auch eine Rolle spielen, wenn Personen aufgrund zum Beispiel Sprachkenntnisse oder aufgrund des Aussehens oder gewisser Normen, die sie vielleicht anders handhaben, zum Beispiel Pünktlichkeit ist eine Norm, Deutschland noch weit verbreitet, in anderen Kulturen wird Pünktlichkeit ganz anders gehandhabt. Ich habe eine Zeit lang an mexikanischen Grenzen gelebt, bei denen ist es unmöglich, pünktlich zu sein. Man kommt lieber ein bisschen später, damit der Gastgeber oder die Gastgeberin noch etwas mehr Zeit hat, sich vorzubereiten. Das wäre in Deutschland wäre das schon so, boah, das ist schon grenzwertig. Und wenn diese Normen aufeinandertreffen, dann kann ganz schnell so ein Identitätsproblem auf der sagt, das ist anders, das ist eine Autologie, die gehören hier nicht so richtig dazu. Und dann treten da auch Diskriminierungserlebnisse möglicherweise auf, weil das führt dann bei mir dazu, dass ich sage, die Gruppe möchte ich nicht so gut behandeln, wie die gegen meinen eigenen ist. Und der letzte Effekt, den ich hier noch vorstellen will, ist der Heiligenschein-Teufelsraum-Effekt. Der ist auch sehr schön. Wir sind, als Menschen sind wir eigentlich faul. Besser oder schon festgestellt hat. Das habe ich immer wieder mal so zwischenzeitlich erkannt. Unser Gehirn ist aufgeoffen und immer sehr darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Also es ist jetzt nicht, dass man keine Lust hat, auf die Klausur zu lernen. Nein, das ist eigentlich sehr effizient, evolutionär gesehen, jetzt Energie sparen bei der Kälte. Und was unser Gehirn dann macht, es stellt eine einfache Frage statt einer schwierigen Frage. Wenn ich also eine Person vor mir habe und ich muss die Person evaluieren mit einem Kriterium, zum Beispiel wie gut die Person in der Forschung ist, aber ich weiß nicht so wahnsinnig viel darüber, wie gut die Person in der Forschung ist, dann ziehe ich ein anderes Kriterium heran und gucke, wie gut war denn die Person in anderen Bereichen. Wie gut sind deren Zeugnisse, wie gut ist die Person, mir aufgefallen, wie redegewandt ist die Person, und dann schließe ich von einem Kriterium auf ein anderes Kriterium und stelle die einfache Frage, wirkt die Person intelligent und kompetent? Ja, dann wird sich das auch auf die Forschung übertragen, die macht eine gute Forschung. Und das ist zum Beispiel so, dass sagt Einstein beliebt. Also Einstein, schon mal gehört, ne? Relativ bekannter, ganz guter Physiker von allem, was ich höre. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, wer würde denken, dass er was Vernünftiges und Liebe zu sagen hat? Aber Einstein hatte ein furchtbarer Ehe mit seiner Frau und hat dann seine Cousine geheiratet. Also das war vielleicht nicht die Person, wo man sich gegebenenfalls sollte, wenn es darum geht. Aber es gibt so eine Aura. Man ist in einer Sache super kompetent, dann wird sich das auch auf andere Dinge übertragen. Und auch das ist eine Heuristik, die nicht komplett heranzuweisen ist, weil gewisse Dinge, wie so eine grundständige Intelligenz, übertragen sich auf Kompetenzen in vielen Bereichen. Es gibt da so eine Korrelation zwischen sehr, sehr hoher Intelligenz und allen möglichen Erfolgskriterien. Ne? Das passt oft schon ein Stück weit zusammen. Aber halt nicht immer, um irgendwie in diesem Beispiel zu sehen. Ich habe da mal eine Studie mitgebracht, die besonders in der Lehrerwelt ist. Und den Halo-Effekt ein bisschen aufzeigen. Das ist eine Studie von Maluf-Kollegen. Und da wurden 159 Dozierende genommen. Das war doch in Australien, wenn ich das nicht im Kopf habe. Und die wurden dann im Experimentaldesign in drei verschiedene Gruppen angezeigt. Und in diesem Design haben sie eine Präsentation der gleichen Studierenden gesehen. Die Präsentation war einmal sehr gut, einmal schlecht, und dann haben die keine Präsentation gesehen, es war quasi eine Blind Condition. Und die Studierende hat also eine Präsentation gehabt, die war so 10, 15 Minuten lang, und in der einen Präsentation war sie top vorbereitet und aus offensichtlichen Gründen haben sie das Beste auch eingezogen, waren dann nett gekleidet und vorbereitet. Und in der anderen Diskussion, Präsentation haben sie eher so einen Jogginganzug und waren nicht vorbereitet in die Folien waren ganz gut. Und dann haben sie die Dozierenden gebeten, bewerten Sie mal diese zwei Präsentationen. Und dann die gute Präsentation wurde mit 71,51 im Mittelwert bewertet und die schlechte mit 60,51 auf einer Skala von 100. Also man sieht, da ist schon ein ganz großer Unterschied von 10 Punkten drin. Und dann wurde zu ihnen gesagt: Okay, jetzt gibt es eine schriftliche Arbeit von dieser Studierenden hier, die bewerten Sie jetzt bitte. Und dann haben sie nämlich alle den gleichen Text gelesen. Ne? Also hier haben sie drei unterschiedliche Konditionen gehabt. Gute Präsentation, schlechte Präsentation oder gar keine. Und dann wird gesagt, jetzt lesen sie alle den gleichen Text. Was denkt ihr? Kam nachher bei der Nummer raus. Und wie unterschiedlich? Welche waren am besten? Genau. Und so war es auch. Das heißt, diejenigen, die die gute Präsentation gesehen haben, haben die schriftliche Arbeit etwas über 3 Punkte besser bewertet, als die Person, die die schlechte Präsentation gesehen haben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die, die keine Präsentation gesehen haben, nur Tratzen waren, dann war der reale Wert wahrscheinlich etwa 54. Und man sieht die Abweichung, je nachdem, was man vorgesehen hat. Das ist jetzt kein massiver Unterschied, ne? Muss man klar sagen. Also 3 Punkte Unterschied sind jetzt hier nicht riesig, aber je nachdem, wo man gerade mit der Notenskala steht, sind 3 Punkte natürlich alles oder nichts. Und abgesehen davon war das, wie gesagt, eine kurze Präsentation und auch eine relativ kurze schriftliche Arbeit. Je länger natürlich schriftliche Arbeiten auch werden, Bachelorarbeiten, andere Abschlussarbeiten, dann wird der Effekt größer. Weil man dann viel mehr Möglichkeiten hat, Dinge noch sich von seinem Weiß beeinflussen zu lassen. Das heißt also an der Stelle hier, in der statistische Signifikanz, war der Halo-Effekt am Start. Man hat von der vorherigen Präsentation, hat die Person sich quasi so ein positives Halo erarbeitet, da ist eine gute Person, hat eine gute Arbeit abgeliefert, hat eine tolle Präsentation gehalten und das hat sich auch später übertragen. Man stellt sich heraus, dass ist einer der Hauptgründe, warum eine Anonymisierung von Prüfungsleistungen total sinnvoll ist an der Stelle. Weil das verhindert diesen Effekt. Dann kommen wir immer in der Mitte raus, was wahrscheinlich die objektivste Antwort an der Stelle ist. Und was ich auch herausstellen ist, abgesehen von dem Halo-Effekt ausgelöst durch eine gute Präsentation, spielen auch andere Kriterien eine Rolle. Der Halo-Effekt kann auch ausgelöst werden, dadurch, dass Studierende eher attraktiv sind. Also gut aussehende Menschen haben eh schon Vorteile im Leben. Spiegelt sich auch hier wieder. Also wenn da quasi Mode drin steht, hat er automatisch die Punkte weniger, als wenn jemand da im Übersicht drin steht. Und auch solche Sachen wie Migrationshintergrund spielen da eine Rolle. Also wenn Studierende tendenziell benachteiligt, die aus solchen Hintergründen kommen. Also jetzt die Empfehlung, dass man da im Idealfall analysieren soll. Und dazu kann ich berichten, dass der Senat der Universität am 16.09. eine Empfehlung verabschiedet hat, dass alle Prüfungsleistungen der Uni Konstanz bei denen es sinnvoll und machbar ist, analysiert werden soll. Also Referate kann man nicht analysieren, ist klar. Mündliche Abschlussprüfung generell nicht. Aber bei anderen Sachen ist es eigentlich relativ leicht, wenn es Zeit nach Hause mehr spielen kann. Für die Dozierenden hier bei uns. So. Okay, dann kommen wir noch zur Entscheidungsfindung. Ich habe vorher schon mal die soziale Erwünschtheit erwähnt. Also wir tendieren dazu, Dinge zu sagen, von denen wir glauben, dass anders anderen gefallen wird. Hängt einfach auch damit zusammen, dass wir als soziale Lebewesen total auf den Wohlwollen anderer Menschen angewiesen sind. Alleine können die meisten von uns da draußen gar nicht überleben. Also, jetzt sind wir zum Scharbodensee oder in der Welt ist sozusagen. Und deshalb tendieren wir dazu, Dinge zu tun, von denen wir einfach den anderen finden. Das tun andere, mögen das und wir wollen auch eigentlich eine gute Beziehung mit unseren Mitmenschen halten. Bedeutet aber auch, dass wir uns oft unsere Meinung zurücknehmen und uns andere Meinungen beugen, wenn wir das vielleicht nicht tun sollten. Gerade in solchen Abschnitten. Dann gibt es das eskalierende Commitment. Das ist die Tendenz, weiter zu investieren, obwohl es ineffektiv ist. Das trifft sowohl an der Börse zu, wenn Leute nochmal Aktien nachkaufen, obwohl die schon 90% im Keller ist. Ich sehe da hinten unsere Traurigung. Es trifft aber auch Beziehungen zu, wenn man sagt, ich habe jetzt eigentlich schon 10 Jahre in diese Beziehung investiert. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr, ich sollte die Beziehung verlassen, aber wir tendieren dazu, wir wollen dieses Original-Investment, die 10 Jahre sollen nicht weg sein. Deshalb bleibt man jedenfalls länger in der Beziehung, als man das vielleicht rational tun soll. Dann haben wir ein bisschen Mitläufer-Effekt. Wir machen das, was andere auch machen, weil es cool ist. Und gegebenenfalls ist das auch einer der Effekte, der uns sehr stark dabei geholfen hat, unsere kulturelle Evolution voranzubringen. Ich habe jetzt erst wieder eine interessante Studie gelesen, dass Menschenaffen sehr wenig nachahmen im Vergleich zu Menschen. Wenn man denen sowas vormacht, sie müssen irgendwie 5 verschiedene Schritte machen, um dann was essen zu kriegen, aber nur einer dieser 5 Schritte war eigentlich relevant dafür, dann machen sie auch nur den einen Schritt und lassen das ganze Klientel umweg. Wenn man das mit Kindern macht, Menschenkinder, die machen immer alle 5 Schritte. Also aber das ist für uns natürlich extrem wertvoll, weil dann können wir Dinge von anderen lernen, die gut funktionieren. Ne? Da können sie auch Dinge lernen, die nicht funktionieren, aber das ist ein bisschen die Menschen super. Und zuletzt noch hier der Mirror Exposure Effekt. Wir mögen Dinge, die wir schon gut kennen. Wir mögen auch Personen, mit denen wir schon mehr zu tun haben, und deshalb bevorzugen wir auch Leute aus dem Kreis, den wir schon kennen. Wir mögen aber auch Objekte, die wir einfach schon länger haben, mögen wir mehr als neue Objekte. Wir brauchen einen guten Grund, warum wir das Objekt weggeben wollen. Jetzt kommt noch Macht dazu. Macht ist nicht besser, sage ich jetzt mal, wenn wir machen. Aber Macht macht Dinge nochmal komplizierter. Macht ist im Prinzip die Möglichkeit von Führungskräften, zumindest hier in unserem organisationalen Kontext, andere Menschen zu beeinflussen. Ne? Wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen im Team, wir wollen irgendwelche Dinge programmieren, wir wollen was bauen, wir wollen hier Exzellenzanträge einreichen, was weiß ich. Und das ist ein Ziel und Macht kann genutzt werden, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Von daher ist es was sehr Positives. Es ermächtigt die Person, also solche, die sich machtvoll fühlen, Menschen sagt man powerful, ermächtigt klingt ein bisschen Ja, also powerful people sind zielorientierter, lassen sich weniger ablenken. Sie, viele sehen es auch als Verantwortung und gehen relativ bewusst damit um. Und sie haben es auch einfach, auf irrelevante Informationen auszublenden. Also es sind einfach belegte Studien, die gezeigt haben, wenn man Personen Macht gibt, dann können sie diese Dinge ein bisschen ausklappen und sie können sehr zielorientiert werden. Aber wenn es um Bias geht, sind Personen in Führungspositionen etwas anfälliger für Stereotype und Informationen zu überlassen. Weil im Regelfall die Anzahl von sozialen Informationen, die auf solche Personen einprasseln, nochmal viel höher ist als bei einem einfachen Team. Wir müssen ganz viele Beziehungen managen, wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen, wir müssen sehr viele Dinge bedenken. Und dann tendieren sie auch ein bisschen dazu, sich eher auf Stereotypen zu verlassen, also wenigstens diese Shortcuts, viel stärker zu nutzen als andere Listen. Etwas stärker. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Entscheidungen dann auch gewaltig sind. Auf der anderen Seite sind aber solche Führungskräfte auch sozialer und resistente gegen soziale Bias. Weil wenn ein Raum zusammensitzt von 10 Leuten, eine Person davon ist die Führungskraft, dann sind die anderen anfällig für soziale Bias und wollen Dinge tun, die der Führungskraft gefallen, die den Kollegen gefallen. Und die Führungskraft ist nicht ganz so anfällig. Man kann sagen, nee, wir machen es jetzt komplett anders und setzt sich dann durch. Und das ist auch ein Effekt von Macht. Also es hat so ein bisschen zwei Seiten, Schattenseiten, aber auch positive Seiten, die nach treten, was so geht. Es gibt ein paar Sachen, die man da machen kann, da hat immer alle Elemente drin. Wichtig ist tatsächlich Rechenschaft, also Accountability im Englischen. Wenn Führungskräfte in der Position sind, wo sie ihre Entscheidungen begründen müssen, treffen sie bessere Entscheidungen. Allein schon die Tatsache, dass ich weiß, ich muss nachher hingehen und jemandem erklären, warum habe ich das so entschieden, sorgt dafür, dass ich selber nochmal viel genauer überlege, ob meine Entscheidung vernünftig ist, ob die rational ist, ob ich alle Fakten einbezogen habe. Das heißt, die Frage, kann ich diese Entscheidung auch unter anderen personalen Gründen, ist sehr wichtig. Und deshalb ist es ganz wichtig für Führungskräfte, dass Entscheidungen gegenüber Mitarbeitern immer gerechtfertigt werden sollten. Man sollte immer erklären, warum habe ich jetzt XYZ entschieden und nicht einfach sagen, was da. Und da ist auch so eine Kultur, wo Mitarbeiter von sich aus das Gefühl haben, ich kann das immer wieder fragen und kriege dann eine Erklärung, nicht ganz aufs Dach. Das ist eine ganz wichtige, offene Kultur, um das quasi zu ermöglichen, dass Führungskräfte auch besser entscheiden. Okay. Jetzt habe ich ganz kurz einen Primer hier quasi gegeben an der Stelle, zu was jetzt hier eigentlich passiert mit Bias. Wir haben gesehen, Bias beeinflusst hier die Automatik, wenn wir schnelle Entscheidungen treffen müssen, wie die Informationen quasi zu einer Entscheidung führen. Was ich jetzt quasi gemacht habe, ich habe quasi eine neue Warnfunktion bei euch installiert. Gut, es geht versucht, da was zu installieren, ob es aus Hinleit oder aus deinstalliert, das müssen wir nochmal sehen. Das bedeutet, ihr wisst jetzt mal, dass diese Bias auftreten und wie sie ungefähr aussehen. Und dann kann man schon so eine Awareness reinmachen, ich muss eine Entscheidung treffen, ich sitze in einem Gremium, ich muss Personal auswählen, wie auch immer. Dass dann der Effekt auftritt, okay, ich muss nochmal überlegen, dass mein System zwar sagt, Moment, da war was, man weiß es, wie kann ich jetzt das Ganze so strukturieren, dass die Probleme nicht auftreten, dass die Bias minimiert werden. Und das ist erstmal der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen hier einen Vortrag, 45 Minuten, also da habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass ich jetzt mein Leben verändere und die Situation so, massive Verhaltensänderung ist unwahrscheinlich, aber diese Awareness, dass da ein Problem ist, kann da auch ein bisschen bleiben. Jetzt habe ich noch ein kleines Spiel mitgemacht an der Stelle, bevor wir nochmal ganz kurz auf Lösungsansätze eingehen. Wir haben jetzt hier 4 Karten und es gibt eine Regel. Wenn eine Karte ein Vokal auf einer Seite hat, ich habe die Spülen alle, dann hat sie eine gerade Zahl auf der anderen Seite. Vokal auf der einen, dann gerade Zahl auf der anderen. Welche von diesen 2 Karten muss man umdrehen, um diese Regel zu überprüfen? Ja? Hatte noch jemand E und 4? Einfach das stehen. Wer hat was anderes? Jetzt K und 7 gewählt. Okay, E und 4, K und 7. E und 4 ist die häufigste Antwort. Etwa 60% der Leute sagen E und 4 an der Stelle. Ist aber falsch. Und K und 7 ist auch falsch.
Passt doch
mal. Ja. Also, wenn wir E umdrehen, ist die Regel widerlegt. Ne? Wenn auf der anderen Seite von E in dem Fall keine gerade, sondern ungerade Zahl ist, wäre die Regel widerlegt. Wenn wir K umdrehen, ist das irrelevant. Die Regel sagt nichts darüber, was auf der anderen Seite von K sein soll. Wenn wir 4 umdrehen, ist es aber auch irrelevant, weil die Regel sagt nicht, dass wenn sie auf der einen Seite eine Zahl hat, auf der anderen eine K hat. Die Regel ist andersrum. wenn Vokal dann zahlt, also nicht, wenn zahlt dann Vokal. Und die 7 ist aber, wenn ich die 7 umdrehe und auf der Rückseite von der 7 wäre ein Vokal, ist die Regel auch wieder fix. Was passiert jetzt hier? Warum haben 60% der Leute das falsch? Weil alle verstehen, wenn es erklärt wird, zumindest irgendwann, ich habe morgen alle davor gesessen, gehe ich einfach hinzu. Warum liegt das? Das ist auch eine Form von Confirmation Bias. E und 4 ist das Erste, was unser System 1 quasi sagt, ja, das passt. Und dann haben wir aber eine Tendenz, das auch für wahre Münze zu nehmen und das nicht mehr kritisch zu hinterfragen. Und schon sind wir in den Fehler eingeschrieben. Das funktioniert bei ganz vielen Dingen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, aber das ist ein bisschen aufwendiger und komplizierter. Das macht man dann mit dem Training, dass ich nachher darauf hinweisen will, was auch sehr viel Spaß macht. Okay, kurze Zusammenfassung zu den Biases. Also wir sehen nicht alles, wir filtern unsere Informationen ganz stark, sowohl was wir an optischen und auditiven Erfahrungen aufnehmen, aber auch andere Informationen. Wenn wir einen Text vor uns haben, was wir aus diesem Text herausziehen, unterscheidet sich zwischen den Menschen ganz massiv. Das gleiche bei dem Lebenslauf zum Beispiel. Wir haben eigentlich immer einen Wunsch, dass wir Muster erkennen wollen, wir wollen Bedeutung haben, wir wollen Stories quasi in unserem Sinn haben. Das heißt, wenn man den Leuten zufällige Datenpunkte vorlegt und schmeißt einfach nur so Datenpunkte auf den Blatt und legt dir das vor, dann erkennen sie Sternzeichen. Ne? Menschen sehen Muster, wo keine Muster sind, und wenn wir irgendwie Daten bekommen, die nicht zueinander passen, finden wir eine Passung. Wir machen das gut. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft, aber es ist auch so ein bisschen beknackt. Schnelle Entscheidungen haben sie am meisten von Bias und von Vorurteilen behaftet, einfach weil wir uns dann hauptsächlich auf das System 1 verlassen. Wir putschen das einfach so durch, patsch, und zack, haben wir schon die Fehler gemacht. Und unser Gedächtnis verstärkt unsere Fehler auch noch, weil wir immer rückwirkend Entscheidungen, die wir getroffen haben, nochmal nachträglich begründen und nachträglich deswegen. Und das führt dann ein bisschen dazu, dass wir Fehler über Bias gemacht haben oder Bias belastete Fehler gemacht haben, dass wir im Nachhinein nehmen, dass das eine richtige Entscheidung. Das ist nicht so ganz einfach herauszukommen. So, jetzt will ich noch ganz kurz drüber reden, wie wir mit Bias umgehen. Es gibt da 5 recht gut belegte, wirksame Methoden, mit denen man das machen kann. Ich werde aber nur eine davon vorstellen, weil wir sonst hier keine Zeit mehr haben. Und das ist Bias Reduction. So, Bias Reduction ist im Prinzip die Idee, dass wir Informationen, die Bias auslösen können, dass wir versuchen, die zu minimieren oder zu reduzieren. Unwissenheit schützt vor Bias. Klammer manchmal. Bei uns im universitären Kontext kann das zum Beispiel die Anonymisierung sein, die ich gerade schon erwähnt habe. Wenn ich Hausarbeiten anonymisieren tue, da steht kein Name mehr drauf, dann fällt es mir schwer, zumindest wenn ich das Thema nicht einfach zuordnen kann, fällt es mir schwer, mich durch irgendwelche Sachen wie das Aussehen der Studierenden da beeinflussen zu lassen, nach dem Motto, die Nase war auch ein Minus. Ja? Bei Einstellungen können wir für standardisierte Interviewfragen helfen. Eine Gruppe von Leuten, die man interviewt, der oder die sich in die Stelle beworben hat. Und man kann frei Fragen stellen, jede Frage, die mir in den Sinn kommt. Dann kann es natürlich sein, dass ich im initialen initial schlechtes Bild von der Person gewonnen habe. Ne? Vielleicht kam die 5 Minuten zu spät oder war nicht ganz so gut vorbereitet oder nicht gut angezogen, whatever. Dann kann ich diese Frage dazu nutzen, weitere Informationen zu bekommen, je nachdem ich die Frage formuliere, mein schlechtes Bild noch weiter bestätigen. Wenn es aber standardisierte Interviewfragebogen ist, wo immer die gleichen Fragen gestellt werden an alle KandidatInnen, dann vermeide ich diesen Effekt. Und ich habe nachher vergleichbare Antworten, die ich miteinander legen kann und kann schauen, wer hat die Fragen am besten beantwortet. Also standardisierte Interviewfragebogen sind eigentlich mittlerweile Best Practice im Personalwissen. Außerdem gilt natürlich das 4-Plus-Augen-Prinzip, also 4 ist eigentlich fast zu wenig, weil wir alle von unterschiedlichen Biases betroffen sind. Wenn wir mehrere Biases, einfach mehrere Personen kombinieren können, dann kann es sein, dass eine Person erkennt, dass ein Bias im Spiel ist oder dass ein Entscheidungsfehler erkannt wird und man darauf hinweisen kann. Wenn wir das Kartenspiel nochmal angucken, da ist gereicht, wenn eine Person gesagt hat, ja, Moment, aber es ist E und 7, weil. Und dann wäre der Fehler gar nicht erst entstanden. Und dann braucht es nur eine Person im Raum mit 1000 Leuten, die laut genug sagen kann, im Moment ist es ein Fehler. Und schon ist das Problem beseitigt. Das heißt, man braucht eigentlich mehrere Leute. Wenn man ganz alleine an irgendwas tüftelt oder irgendwas bewertet, oder, ne, dann ist man in seinen eigenen Bias, in seiner eigenen Perspektive gefangen und kommt da selber auch schlecht wieder raus. Und das ist auch eine Möglichkeit, ist zum Beispiel Blindenbewerbungsverfahren, dass man einfach sagt, im initialen Schritt fordert er gar keine persönlichen Daten. Ist eigentlich irrelevant, was für eine schlechte Person hat, wie alt die Person ist, wo die Person herkommt. Meine deutsche Lebensläufe haben oft noch so Berufe von Geschwistern, Religion oder was weiß ich, das ist ein spontaner Auch kein Mensch, völlig irrelevant zu wissen, welche Religion eine Bewerberin für eine bestimmte Stelle hat, außer man arbeitet bei einer katholischen Religion, könnte man weglassen. Also Biasreduktion, indem man solche Informationen eliminiert, ist relativ einfach, lässt sich wunderbar standardisieren und reduziert das auf ganze Flächen. Bei Prüfungen zum Beispiel kann man auch standardisierte Bewertungsinstrumente verwenden, dass man sagt, okay, ich überlege mir vorher, wie bewerte ich eine Hausarbeit, was sind die Kriterien, wie sieht für mich, wenn ich sage, ich gebe ein Kriterium, ist, was weiß ich, ob das Ganze sauber in LGE geschrieben wurde, ob der Zitationsstil und die Formatierung korrekt ist. Das könnte ein Kriterium für eine Hausarbeit sein. Dann muss ich mir überlegen, wo gibt es die Punkte ab? Was ist eine 1, was ist eine 5? Das muss ich vorher definieren, nicht einfach so nach Gefühl, ja, weiß nicht. Also die Journals sind falsch geschrieben, die ziehen mal 2 Punkte ab, weil das ist dann wieder komplett weiß. Also vorher sehr genau überlegen, welche Kriterien nehme ich denn und was ist eine gute Antwort, eine befriedigende oder eine schlechte Antwort. Und bei der Umsetzung, auch hier die Qualität haut um, kann man das einfach so machen, wie gesagt, hier für Abschlussarbeiten oder auch für Hausarbeiten, dass man sagt, man gibt am Anfang eine Anwesenheitsliste mit Artikelnummern und Namen raus, damit man die Leute auch zuordnen kann. Und dann werden schriftliche Arbeiten nur mit der Artikelnummer versehen, die wirklich bestehen, wenn man sie erkennen kann. Steht dann auf dem Deckblatt einfach drauf und dann weiß ich im Regelfall nicht, welche Person es ist. Kann natürlich trotzdem sein, dass wenn ich im Seminar mit 5 Leuten bin, dass ich die 5 Maßnahmen erkenne an den Themen, die sich ausgesucht haben. Aber ganz ehrlich, nach Ende des Semesters, bis ich normalerweise Hausarbeiten gelesen habe, wusste ich gar niemanden mehr in dem Seminar. Komplett weg. Und das kann man aber auf die Art und Weise relativ einfach machen. Und man benennt auch die Datei, wenn es online eingereicht wird, einfach die Datei schon in dem Artikelnummer benannt und nicht Hausarbeit, Unterstrich Final, Unterstrich 2, Unterstrich irgendwas. Ne? Da kann man auch nichts was machen. Ja. Damit komme ich quasi am Ende des Vortrags. Die 14 Minuten haben wir ganz gut geklappt. Was bringt jetzt dieser Vortrag? Und die Antwort ist nicht viel. Literatur, wissenschaftliche Literatur ist sich sehr einig, dass kurze Interventionen, so um die Stunde herum, keinen dauerhaften Effekt auf menschliches Verhalten haben. Ja, also das war jetzt eine reine, ich sag mal, Seminarformat, wo ich euch das erzähle und ihr lernt ein bisschen was über diese Kontexte. Und die Hälfte von dem, was ihr jetzt gelernt habt, ist in 3 Wochen auch wieder weg. Das wissen wir. Das ist so schwierig, das gerade schon. Das heißt, wenn wir Verhaltensveränderungen erzielen wollen, muss man da nochmal nachdenken. Genau, das habe ich gerade gesagt. Lerneffekte treten auf, also ihr habt gerade die mitgenommen, die auch interessant sind, und ihr habt ein bisschen Awareness bekommen, dass da eine Problematik ist, die euch vielleicht vorher noch nicht so bewusst war. Das war das Ziel heute. Und dann bieten wir natürlich Workshops und Trainings an, die sich spezifisch auf diese strukturellen Maßnahmen beschäftigen. Zum Beispiel, wie man Prüfungsleistungen analysiert, wie man Berufungsverfahren gestaltet, etc. Diese Dinge kann man alles strukturell wunderbar anbieten. Was wir nicht viel machen, sind therapeutische, sage ich mal, Ansätze, die darauf abzielen, dass Personen anfangen, sich selbst zu kontrollieren. Also die Idee, dass ich meine eigene Weises intern bekämpfen muss, ne, inside of your two ropes, one is bias, one is not, das ist nicht das in der Sache, weil die meisten Menschen können das nicht. Das System 2, das diesen Override machen kann und verhindern kann oder diesen Bias zumindest minimieren kann, kann das nicht die ganze Zeit tun, das schafft niemand von uns. Das heißt, irgendwann verfallen wir wieder in System 1 und machen wieder. Das heißt, es ist viel sinnvoller, strukturelle Maßnahmen anzugehen, die man immer machen kann. Wenn die Einladung der Struktur und in einem Prozess drin sind, macht man das einfach jedes Mal so, als zu versuchen, alle Leute in so eine Selbsttherapie reinzubringen, müssen oder einen Bias zu finden. Bei diesem kognitiven Reiz funktioniert das nicht besonders gut. Und von daher war es heute die Idee, einfach mal andere Problematik zu geben, einen sehr vielversprechenden Lösungsansatz zu zeigen und dann auch noch darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch weitere Trainings anbieten, die dann etwas mehr ins Detail gehen und auch mehr in die praktische Umsetzung anbieten. Die sind auf unserer Webseite zu finden, wir bewerben sie aber auch über Veranstaltungskalender und über andere Medien an der Universität. Und das nächste wird auch erst im März sein. Da machen wir ein Bias Literacy Training, das wird etwa 3 Stunden sein, wo einige von diesen Elementen nochmal deutlich vorkommen. vielleicht als kleiner Ausblick, die Uni Deutschland seit letztes Jahr auch Inclusive Leadership als offizielle Führungspolicy verabschiedet. Das gilt eigentlich für alle Führungskräfte. Da wird es im Februar am ersten Vortrag zu geben, was das eigentlich ist, zusammen mit einer Handreichung. Und da wird es dann zukünftige Führungskräfte auch nochmal an der Trainingsansätze geben. Nur so als kleine Info. Und damit wären wir mit dem offiziellen Vortrag durch. Vielen Dank. Und wenn ihr schon Fragen und Anmerkungen habt, nur jetzt.
Gibt es eigentlich irgendwie ein Nachsorgeverfahren, wo man sieht, ob das bei den betroffenen Personen was bewirkt hat?
Was meinst du mit betroffenen Personen?
Also bei Führungskräften ist alles, bei denen halt so ein Bias-Ding durchführt. Ja. Gibt es da irgendwie was, wo man danach sehen kann, ob das bei denen was bewirkt hat?
Also wenn es um den therapeutischen Ansatz geht, dann ist es meistens so, wenn man Leute in so ein Training reinsetzt und guckt sich dann eine Woche später an, dann sind die noch motiviert und zwei Wochen später ist es weg. Und bei einem Lerneffekt ist so, alle drei Wochen ist die Hälfte etwa. Das heißt, nach sechs Wochen ist schon ein Großteil von den Informationen weg. Was gut funktioniert, ist tatsächlich, wenn man diese strukturellen Elemente aufgreift, die haben einen längeren Effekt. Und von den anderen Maßnahmen, die ich hier noch gelistet hatte, die funktionieren auch relativ gut, zum Beispiel Decategorization und Stereotype Modification. Stereotype Modification ist halt die Idee, wir haben Stereotype über bestimmte Gruppen. Diese Stereotype sind oft, nicht immer, aber oft sehr inkorrekt und man kann die aber modifizieren, dass Stereotype auch sozial gelernt sind. Das kann man machen und das hat auch einen etwas längerfristigen Effekt. Oder auch Contact Theory. Contact Theory ist ganz toll, wenn man zwei Gruppen, die sich nicht gut leiden können, zusammenbringt und sie dazu bringt, an gemeinsamen Problemen zu arbeiten, dann reduziert das Unsicherheitsverhältnis, erhöht die Empathie oder reduziert damit Konflikte. Und das sind Dinge, die funktionieren ganz gut. Aber meistens ist es halt ein etwas umfangreicheres Prozedere. Wenn es jetzt darum geht, die Individuen zu verändern, dann sind wir im Bereich von Behavior Modification, also Verhaltensveränderung. Und das funktioniert eigentlich nur in sehr engmaschigen Betreuung, dann reden wir quasi über Psychotherapie. Nochmal, es muss wirklich ständig Feedback geben, wir müssen in den Selbstreflexionsprozess reinkommen, wir müssen Monitoring hier, wenn sie etwas gemacht haben. Und es ist halt bei den meisten Organisationen nicht realistisch, das für alle Führungskräfte zu machen. Ne? Vielleicht bei Google arbeitet man nicht. Ja.
Wie kann man da das Team messen in der Schulprobe? Oder wann weiß ich, meine Schulprobe ist besonders viel wert?
Ja, ist kein so großes Problem. Also in der Organizational Behavior Literatur greifen wir da auf Erkenntnisse aus der Biologie zurück, wie die Artenreichtum tatsächlich berechnen. Und man kann, das war der Blau-Index, ne? Der Blau-Index, mit dem kann man berechnen, wie sehr die Personen in der Gruppe voneinander unterschiedlich sind in Bezug auf ein bestimmtes Merkmal, also Gender Diversity oder Age Diversity. Komplizierter wird es dann, wenn man sagt, wir wollen das intersektional betrachten, ne? Die jungen weißen Männer und die älteren weißen Frauen, schwarzen Frauen und das dann vergleichen, dann wird es ein bisschen komplizierter. Da würde man halt sogar eine Mittel von Fraudlines geben, um sich so zu gucken innerhalb von einem Gruppe. Das kann man auch schon berechnen. Man kann ja mehrere theoretisch berechnen. Also wenn wir jetzt die Uni als Gesamtes angucken und würden sagen, wir berechnen den Dauerindex für Gender, ne? Gucken wir auf die Daten natürlich, die man hat. Wir haben jetzt nicht nur so wahnsinnig tolle Daten. Dann könnte man ausrechnen, wie hoch ist der Anteil von Männern zu Frauen quasi in der Uni Deutschlands. Und man könnte das auch innerhalb der Professorenschaft machen. Dann würde sich ein Index ergeben, der dann zeigt, dass die Uni Deutschlands ist bei den Professoren noch nicht besonders, nicht egalitär, sondern eher eine Verschiebung in Richtung der Männer. Und dann kann man sagen, das macht man für verschiedene Merkmale, man macht das für Alter, man macht das für Geschlecht, man macht das für Nationalität oder Migrationshintergrund oder sowas wie die Ethnie. Und kann dann gucken, wie sich die in diesen einzelnen Elementen aus. Wenn man das dann miteinander kombiniert, dann hat auch deutlich ein bisschen. Da muss man strategisch auch überlegen, was interessiert uns. Und haben wir eine Theorie davon, welche Gruppen für uns besonders relevant sind. In den letzten Jahrzehnten waren wir sehr stark mit Frauenförderungsprogrammen auch beschäftigt. Das hat auch zu einer gewissen Steigerung von Frauenanteilen im Bereich der Professoren hinzugeführt. Bei Studierenden haben wir mittlerweile einen Frauenüberschuss, also mehr Frauen als Männer bei den Erstsemester. Bei den DoktorandInnen hängt es ein bisschen vom Fachbereich ab, aber dann nähern wir uns der Parität. Und im Postdoc fängt es dann an abzusacken, wo die Frauen das System verlassen. Und das könnte man dann darstellen über entsprechende Indizes. Wenn es sehr einfach ist, kann man natürlich auch hingehen und sagen, wir berechnen es mit Prozenten. Also muss das nicht mit dem Glauben jetzt machen. Ja, es gibt verschiedene Formen von Diversity und Berechnungen, die vorher habe ich rausgenommen, die schließlich an der Stelle. Das ist ein kleiner Primer. Ich finde es auch gut, dass wir das aufzeichnen konnten für diejenigen, die nicht da sein konnten. Wir haben viel gehört, Interesse ist da, aber Zeit ist immer knapp. Von daher vielen Dank auch nochmal an das Aufzeichnungsteam sozusagen, dass wir das darstellen können. Und wenn sonst noch irgendwelche Fragen aufkommen oder Interesse an irgendwelchen Weiterbildungen müssen, ich habe es glaube ich hier schon mal erwähnt. Das Problem ist natürlich, dass Personen in die Trainings einzubekommen, wird immer schwieriger, je mehr die beschäftigt sind. Und Professorinnen sind notorisch überbelastet in vielen Bereichen und haben dann meistens keine 3 Stunden am Freitagnachmittag, um sich in etwas einzusetzen. Das ist gut, wenn wir es aufzeichnen können. Wir bieten aber dann auch für die Fachbereiche gerne das an oder auch für andere Organisationen. Also wenn Stupa, Stube, was weiß ich, wenn ihr damals machen wollt, einfach Bescheid sagen. Das machen wir gerne. Wir haben mittlerweile einige Sachen auch, die wir in-house anbieten können, wo wir nicht externe TrainerInnen kommen lassen müssen dafür. Einfach. Und dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr da wart für die Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön.